Komm, Kev, schönen guten Tag. Ja, es ist eine Woche vor Ostern. Ja, nächste Woche sind wir nicht da. Da sind wir auf Pastorenkonferenz. Von daher ist es eigentlich cool, dass wir jetzt diese Woche eigentlich schon so eine coole Osterpredigt eigentlich haben. In Römer 4 sind wir jetzt. So, also machen wir gleich Römer 4 auf und dann wollen wir uns mal überraschen lassen von diesem super schönen bunten Buschal. Okay, Römer 4, Vers 1. Und gegessen wird jetzt nicht während dem Gottesdienst. Danke.
Ja.
Dein Apfel, der knackt mir zu laut. Okay, jetzt erstmal anderes Brot. Also los, Vers 1. Was wollen wir denn sagen, dass Abraham unser Vater nach dem Fleisch gefunden habe? Komisches Deutsch, ist aber so. Denn wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, so hat er etwas zum Rühmen, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Dem aber, der Werke tut, wird der Lohn nicht angerechnet nach Gnade, sondern nach Schuldigkeit. Dem dagegen, der nicht Werke tut, sondern der an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, der wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Wie auch David die Seligpreisung des Menschen ausspricht, dem Gott Gerechtigkeit ohne Werke zurechnet. Glückselig die, deren Sünden bedeckt sind. Glückselig der Mann, dem der Herr Sünden nicht zurechnet. Bezieht sich diese Seligpreisung nun auf die Beschneidung oder auf das Ungeschnittensein? Denn wir sagen, dass der Glaube dem Abraham zur Gerechtigkeit gerechnet worden ist. Wie wurde er ihm denn zugerechnet? Als er beschnitten oder unbeschnitten war? Nicht in der Beschneidung, sondern in der Unbeschnittensein. Und er empfing das Zeichen der Beschneidung als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens. Denn er hatte, als er unbeschnitten war, damit er Vater aller sei, die im Unbeschnittensein glauben, damit ihm die Gerechtigkeit zugerechnet werde. Und Vater der Beschneidung nicht allein derer, die aus der Beschneidung sind, sondern auch derer, die in den Fußspuren des Glaubens wandeln. Denn unser Vater Abraham hatte den Glauben halt, den der Papa Abraham hatte, als er unbeschnitten war. So. Ich bin ja froh, dass wir uns nicht beschneiden lassen müssen. Naja, Frauen trifft es ja nicht so in dem Fall, aber so. Ich meine, die Juden, für die war das Beschnittensein halt eine Voraussetzung dafür, Jude zu sein. So, das ist heute ungefähr so wie in der Kirche, so, dass wenn du nicht getauft bist, so, du auch nicht anerkannt bist und somit auch keinen Teil hast. Ne? So, darfst du nicht kirchlich heiraten, so darfst du vielleicht in der Kirche zum Gottesdienst, aber du wirst halt nicht als Gemeinde zugerechnet, so. Wenn du dich taufen lässt, dann kommt vielleicht die Kirchensteuer mit dazu und das fällt dir so weg, weil du nicht angemeldet bist sozusagen. Du bist doch nicht errettet in manche Kirche. So, und ich meine, so, das kann man so eigentlich fast vergleichen. So, weil bei den Christen ist es ja nur so, dass die Taufe ja symbolisch dafür steht, dass wir errettet sind. So, dass wir unseren alten Menschen gestorben sind und ein neues Leben empfangen haben. Ne? So, sozusagen als Zeichen dafür, dass wir erlöst sind. So, mit dem Klubsen. So, und das Beschnittensein damals war genau das Gleiche. Es hat einfach gezeigt, ich gehöre zum Volk Gottes. So, nicht ich bin Christ, sondern ich bin Jude. So, und Paulus sagte, dass das Pupi ist eigentlich im Grunde, so, wenn man davon seine Zugehörigkeit und seine Errettetsein halt davon abhängig macht, so wenn man so, weil er sagt, das hatte schon Kapitel 2 gesagt, so wenn du beschnitten bist, so und aber du nicht gerechtfertigt in Jesus, so dann, also wenn du beschnitten bist als Jude und auch nicht in der Erlöse angenommen hast und nicht mit Jesus zu tun haben willst, so dann ist dein Beschnittensein für Gottes Augen Unbeschnittenheit. So als ob du nicht beschnitten bist, hättest du die ganzen Schmerzen sparen können. So und die ganze Demut, die dazugehört, ne, obwohl als Kind stört es vielleicht nicht. So. Und ich meine, mit der Taufe ist halt genauso in Gottes Augen. So, und wenn du getauft bist, so, aber du nichts mit Jesus zu tun hast und dein Leben ihm nicht gegeben hast und das nicht aus dem daraus herauskam, weil du entschlossen hast, Mann, ich will ein neues Leben, so, ich bin ein Sünder, ich brauche einfach jetzt so, ich brauche Jesus, so, ich schaff's nicht gerecht zu sein vor Gott, so, und du hast Jesus angenommen, so, dann, ja, dann bist du auch erlöst, so, und dann sollst du dich auch taufen lassen, so, aber wenn du dich taufen lassen hast, aus irgendwelchen Gründen auch immer, weil dein Papa, deine Mama meinte so, naja, so, dann kommt mein Kind in den Himmel, weil es gehört ja zu Gosche, so, oder dein Taufpate so sich damit verpflichtet hat, so, weil du dass er dafür sorgen wird, dass du zum Glauben kommst und so weiter, und du tust es nicht, bist aber getauft, so, dann ist es in Gottes Augen, als ob du nie zu ihm gehört hast. In Gottes Augen war deine Taufe sinnlos, Geldverschwendung, Quatsch, Zeitverschwendung. So, hast du halt Ehre von Menschen bekommen, aber nicht von Gott. So, und es ist halt wirklich so, und es ist für Gott der wichtigste Punkt überhaupt, und heute wird der Punkt halt in vielen Gemeinden na, nicht mehr nur vernachlässigt, sondern überhaupt nicht mehr angesprochen, überhaupt nicht, da wird einfach gar nicht mehr dran geglaubt. So. Und Gott sagt, hey, also Gott erinnert hier an Abraham, so, hey, denk mal an den Mann, so, da gab es noch kein Beschnittensein und kein Unbeschnittensein. Da gab es keine Taufe und nichts, da gab es noch nie mal das Wort Juden. So, da gab es nur versteckt im Mose und so weiter. So ein Zeichen dafür, dass Gott irgendwann einen Messias schicken wird. So, aber das Leben damals, zu Abraham seiner Zeit, das war halt, du hast an den Gott geglaubt, ne? Oder nicht. So, und wenn, dann gab es da nicht keine Synagogen oder sonst was, so, dann musstest du halt mit deinem Glauben leben. So, damals gab es keine Gesetzesgelehrten, so, die da rumgetigert sind. So, und Abraham hat Gott geglaubt. So, und das ist schon krass, weil Jesus auch sagt so, dass der Glaube halt von ihm kommt. So, dass er den Glauben den Menschen auch gibt. So, und es ist schon krass zu sehen, dass so ein Unbeschnittener, ich weiß nicht, ob man Heide zu Abraham sagen kann damals, so ein, auch so ein unbeschnittener Mensch halt, so, der mit Gott eigentlich gar nicht so viel am Hut hat, außer an ihn zu glauben, so ein, durch die Welt tapst und so viel mit Gott erleben kann. So ein Gott von Angesicht zu Angesicht sieht und hört und so ein Himmel sich öffnen. So ein, und dass Gott ihn so weit erhebt, so dass er, dass aus Abraham eine komplette Nation entsteht, so, aus der Messias kommen soll. Weißt du, und Abraham hat überhaupt nicht dazu beizutragen. So, der war einfach nur da und hat Gott geglaubt. So, Gott hat geredet, Abraham hat geglaubt. Gott hat verheißen und Abraham hat es angenommen und hat es geglaubt. So, da kommen wir gleich nochmal als 100 Jahre alt waren zu. So, und dann, und ich meine, Vers 7, glückselig die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden bedeckt sind. Glückselig der Mann, dem der Herr Sünde nicht zurechnet. So, Punkt Nummer 2, der David. So, weißt du, und das kommt aus dem Psalm der Stille. Und ich finde es schon krass so, weil wenn ich David lese und sein Leben so mir angucke und durch die Psalmen gehe, dann ist es einfach krass so, weil man wirklich sehen kann, dass der Heilige Geist durch ihn spricht. So, dass der Heilige Geist ihm Weisheit gibt so, und Gott diesen Glauben stärkt so, und dass er in der Vergebung schon lebt, obwohl Jesus noch gar nicht gekommen ist. So, dass er an Gottes Verheißungen und einfach festhält. So, und damals konnte man nicht einfach sagen, vom rein rechtlichen oder religiösen Sinne her, so, ja, meine Sünden sind bedeckt, so, mir ist vergeben. Ich bin ein gerechter Mann vor Gott. So, weil man gesündigt hat und dann sein Schaf opfern musste, um wieder frei zu sein, aber da man eine sündhafte Natur hatte, war man trotzdem noch Sünder. So, auch wenn das Schaf gestorben ist. So, und, weißt du, aber David hat in der Gnade gelebt, bevor Jesus kam, und das beeindruckt mich immer wieder. So. Und irgendwie wundert es mich auch nicht, weil Gott bleibt immer dasselbe. Und damals, egal welcher Mensch, wenn wir uns das angucken im Alten Testament, jeder, der vor Jesus gelebt hat, die Menschen, dessen Herz bei Gott war und ihn gesucht haben, die haben immer eine Gnade gelebt. Die durften immer Anteil haben an Gottes Gnade. Die haben immer diesen vergebenen Blick von Gott so erhascht. So, die haben da drin gelebt. So, und das zeigt mir eins, dass wenn ein Mensch von diesem einen Gott hört und sein Herz an ihn hängt, egal was er schon gehört hat und ob überhaupt was, so, wenn er das tut, dann wird Gott auch seine Gnade und seine Liebe offenbaren. So, und umso schöner ist es, dass wir jetzt einen Namen noch haben, dass wir zu jemandem beten können, der nicht nur tot ist, sondern lebt, so, dass wir ein Lamm haben, so, das ewig da ist für uns und das immer beständig geopfert ist. So, das ist ein Segen, der niemals aufhört, ein Segen, der nicht nur portionsweise zu uns kommt, so, sondern den wir einfach voll genießen können, so, und voll empfangen können. So, und pack das in dein Herz, lass das nicht los, sondern erinnere dich da immer wieder dran, so, und geh tiefer mit Jesus. Das mal, bezieht sich diese Seligpreisung nun auf die Beschneidung oder auf das Unbeschnittensein? So, und David war beschnitten, das ist klar. Aber David war noch mehr als nur äußerlich beschnitten, David war im Herzen beschnitten. Wir haben letzte Woche gesehen, dass da steht in Kapitel 3, Vers 30, denn Gott ist einer, er wird die Beschneidung aus Glauben und das Unbeschnittensein durch den Glauben rechtfertigen. So. Und in Kapitel 2 steht, Vers 25, denn Beschneidung ist wohl Nütze, wenn du das Gesetz befolgst. Wenn du aber ein Gesetzesübertreter bist, so ist deine Beschneidung Unbeschnittenheit geworden. Wenn nun der Unbeschnittene die Rechtsforderung des Gesetzes befolgt, wird nicht sein Unbeschnittensein für Beschneidung gerechnet werden. Und das Unbeschnittensein von Natur, das das Gesetz erfüllt, dich richten, der du mit Buchstaben und Beschneidungen ein Gesetzesübertreter bist. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, noch ist die äußerliche Beschneidung im Fleisch Beschneidung, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist, und Beschneidung ist dieses Herzens, im Geist, nicht im Buchstaben. Sein Lob kommt nicht von Gott, kommt nicht vom Menschen, sondern von Gott. So. Erstens, im Grunde sagt Paulus hier nur eins. Leute, so, das Einzige, worum es wirklich geht, wie ihr alles erlangen könnt, was Gott von euch fordert, ist, indem ihr euer Herz an ihm heftet und da bleibt. Das Einzige, was ihr braucht, ist Glaube daran. So, und jeder, der sich Christ nennt und neues Leben empfangen hat, der hat Glaube. Sonst hätte er sich nicht zu Jesus bekannt. Und dieser Glaube, der reicht schon aus, um halt alles zu empfangen, was Jesus uns zu geben hat. Ich habe letztens gelesen von, ich glaube, Thompson hat es gesagt, so ein, der Glaube ist nicht die Grundlage für Gerechtigkeit, sondern Glaube ist nur der Kanal, so, durch den die Gerechtigkeit kommt. Und genauso ist es auch zu sehen. So. Deswegen sagt Jesus auch, du brauchst nicht viel Glauben. So, es reicht schon ein winziger Glaube aus, so, um alles zu empfangen, so, um alles zu tun. So, es reicht schon ein bisschen Glaube aus, damit Jesus alles durch dich machen kann. So, weißt du, nimm diesen Glauben, den du hast, der kommt von Gott. Und der wird dir auch nicht genommen, wenn du es nicht willst. So, nimm diesen Glauben von Gott, und wenn du mehr brauchst, dann bitte ihn und er wird dir auch mehr Glaube geben und deinen Glauben stärken und festigen. Aber du hast schon Glauben an Gott. Also nimm diesen Glauben und siehst so, dass durch diesen Glauben alles zu dir kommt, was Gott dir geben will. So, wenn du ein Zweifler bist und immer wieder ins Wanken kommst, so wie Apostel Thomas, so dann weiß Gott dich trotzdem zu halten, weil auch Thomas glaubte. So, und ich meine, dein Leben wird hin und her gewogen sein und es wird mal schwerer, mal leichter sein mit Jesus. Du wirst dich mal näher und mal weiter weg fühlen von ihm. Aber weißt du, dieser Glaube reicht auch, um ständig mit ihm zu gehen bis zum Schluss. So, weil Jesus weiß, seine zu halten. So, er lässt uns da nicht los. So, von daher musst du dich einfach nicht am Glauben festhalten, sondern an der Gerechtigkeit. So, und die Gerechtigkeit, die wir haben, ist nun mal unser Jesus. So, und dadurch nimm deinen Glauben und steh davor mit Jesus. Egal, wie innig und wie viel es dir gerade scheint. So, aber steh vor Jesus und gib dich ihm hin. Hier bin ich. Mehr ist nicht. Nimm das, was ich habe. Das soll auch dir gehören. So, und nimm das ernst. Für Abraham und David und so einen Chaoten, so da, wenn man das liest, dann denkt man so leicht halt, naja, dem fiel es halt leicht zu glauben. So. Gott hat es gesagt, okay, und dann haben es gemacht. So, glaube ich nicht dran. So, weil, wenn ich mir vorstelle, meinen Sohn hochzubringen auf den Berg und den da zu schlachten und innerlich Hoffnung zu haben, obwohl es Gott mir gar nicht gesagt hat, aber innerlich Hoffnung zu haben, vielleicht so, naja, Gott wird den aus den Toten wieder auferwecken. So, weißt du, da gehört nicht nur Glauben dazu, sondern viel, viel mehr. So, erstmal die Verwirklichung vom Glauben, das Vertrauen zu Gott. So, aber nicht nur das, sondern weil das sind doch alles nur Sachen, die halt nebenbei einfach da sind. So, einfach Wörter, um zu erklären, was da abgeht. Wörter, die Teile beschreiben von dem Ganzen. So, Glaube, Gnade, Friede, Liebe und so weiter. So, ich meine, das ist ja aber nicht das Eigentliche. So, das Einzige, was Abraham hatte, das war, dass sein Herz einfach bei Gott war. Der ist einfach mit Gott gegangen. Der war einfach nur unterwegs mit Gott. Ich meine, oft hat er einfach so gelebt, wie er leben wollte, David auch. So, und auch die Christen heute, so jeden, den ich sehe, auch die Großen, die schon gestorben sind, so, und ich meine, Großen in Anführungsstrichen, die Gott halt weltberühmt gemacht hat und Millionen oder Tausende erreicht hat, so, aber weißt du, jeder von uns lebt trotzdem sein Leben irgendwie manchmal wie er will. So. Und da passieren auch ein paar Fehler, da passieren ja ein paar Fehlentscheidungen, das gehört alles mit dazu. So. Aber das, was halt ausmacht, so wirklich gerecht zu sein und wirklich so das zu bekommen, was man braucht, das ist einfach, dass dein Herz ständig irgendwie mit Gott einfach zusammen sein will. So wie man sich für eine Ehe entscheidet. So, man macht ja nicht so, hey, du da drüben, so, lass uns jetzt mal heiraten. So, sondern man wägt schon ab. So, die Entscheidung dann, ist es jetzt meine Frau, ist es jetzt mein Mann, die macht, trifft man nicht so über die Schulter, sondern manche schon, die sind dann dumm. So, aber, weißt du, da steckt eine Menge Gebet drin. So, da ist eine Menge Vertrauen drin, das man dann noch haben muss. So, man lernt seinen Partner auf einmal ganz anders kennen. Und man fängt an, wirklich mehr und mehr zu sehen, so wie krass eigentlich diese Entscheidung ist, die man da gerade treffen will oder treffen muss. So, weil die einfach alles verändert. Genauso, wenn es heißt, so, du bist schwanger, jetzt kommt ein Kind. So, was ja wunderbar ist. Aber wenn man dann anfängt, drüber nachzudenken, so, dann kriegt man mit, oh Mann, das wird alles ändern. Und wenn es denn da ist, dann kriegt man mit, ja, es geht gar nicht, dass sich gar nichts ändert. So. So, eigentlich nimmt dich das Kind absolut ein. So wie man sich wünscht, dass Gott einen einnimmt. So, und weißt du, und so ist es auch mit Gott. Ich meine, du gehst eine Ehe mit ihm ein. So, und du sagst, oh mein Gott, mit dir möchte ich zusammen sein und zwar ewig. Du bist dieser eine, den ich will. So, du bist einfach das Beste, was mir widerfahren ist. Ich bin nicht perfekt. So, ich werde viele Fehler machen. Ich werde oft Anschluss an dir haben. Ich weiß, dass du mich oft verletzen wirst. So, obwohl ja, du nicht derjenige bist, der mich verletzt. Aber ich kenne mich. So, und ich weiß, dass ich oft einfach dumm reagiere und stolz bin, obwohl ich es nicht sein muss. So, und es wird bestimmt nicht immer leicht mit dir, aber du bist der eine. Du. Weißt du, und die Entscheidung muss man als Mensch treffen, um wirklich dabei zu sein, um wirklich mit Gott zu sein. Und das muss einfach real sein und echt und aus dem Herzen kommen. So, und viele Menschen haben das nicht, weil sie falsche Lehre hören oder weil sie einfach das Herz nicht bekommen haben und nicht wollen. So, weil Gott nicht dieser eine ist. Diese besondere Person, die einen so einnimmt, dass man einfach für immer und ewig mit ihm zusammen sein möchte. Bin verheiratet, ich habe die Entscheidung mit meiner Frau getroffen und ich bereue sie nicht. Obwohl alles, was ich dazu gesagt habe, so wirklich auch eingetroffen ist. So, es ist wirklich schwer. So, und es ist ziemlich hart manchmal. So, und mein Stolz kommt oft hoch und ich mache viele Fehlentscheidungen. So, ich bin froh, dass Dorit auch nur ein Mensch ist und sie auch ab und zu schultert. So, aber sie ist die eine, so, für die ich mich entschieden habe. So, und genauso habe ich mich auch damals für Gott entschieden. Ich habe ihn kennengelernt und ich habe gesagt, du bist der eine. Dich will ich heiraten. Mit dir möchte ich einen Bund haben, der uns vereint. Ein Bund, der nicht mehr gelöst werden kann. So, ein Bund, der nie weggenommen wird, wenn es der andere nicht will. Weil eine Ehe kann man nur scheiden, wenn der eine den anderen betrügt mit jemandem. Gott wird mich nicht betrügen mit jemandem. So, und bei mir liegt es dann bei mir, meine Entscheidung, ob ich das will oder nicht. Ich will meinen Gott nicht betrügen mit irgendwelchen anderen Göttern, die nicht leben. So, und ich möchte bei meinem Gott bleiben. So, und das andere ist der Tod. Oder ich ewig lebe und Gott auch, hat sich die Sache schon erledigt eigentlich. So, und nichts kann uns scheiden. So, und deswegen halte dich an Gott so und hab ihn lieb und such ihn so und sei beständig da, einfach nur ihn zu suchen, bei ihm zu sein. So, manchmal kann man sich nicht viel Zeit nehmen füreinander. Und manchmal ist es auch gar nicht dran. So, ich mag nicht diese Predigten, wo gesagt wird, ja, diese morgendliche Andacht so mit Gott muss man haben, diese 2 Stunden. Halte ich für absoluten Müll und Quatsch. So, weil ich das übernirgendwo in der Bibel finden kann, so, weil es für mich auch überhaupt nicht unlogisch ist. Ich meine, es kam bestimmt mal aus einer guten Denkweise raus, ne, damit man Gott nicht verlässt, sondern ihn sucht. Da liebt das auch, Gott am frühen Morgen schon zu suchen, sagt in seinen Zeilen. Aber ich glaube nicht, dass er sich das zur Pflicht gemacht hat. So, ich schaffe es manchmal nicht, früh morgens Gott zu suchen, so dafür mittags, so oder abends. So, oder einfach mal zwischendurch. So, ich glaube, Gott ist einfach nur wichtig, dass wir bei ihm hängen. Und dann wird doch genau das passieren, dass wir auch den ganzen Tag mit ihm zusammen sind. So, und dass wir einen Tag mit ihm gehen und leben. So, weil wir immer flüchtig an ihn denken, immer mit ihm zusammen Entscheidungen treffen werden. So, halt dein Herz bei Gott. So, und wenn du total eingenommen bist von Gott, dann wirst du auch jede freie Minute mit ihm nutzen. Dann wirst du es auch lieben, früh morgens aufzustehen und mit ihm den ersten Hahnschrei. Na, es wurscht, jetzt wird es ein bisschen zu blöd. So, aber dann wirst du es halt lieben, mit ihm aufzustehen, so, und einen Tag mit ihm zu beginnen. So, von daher, so, ich glaube, viele Christen sitzen früh morgens da total verpennt und kriegen überhaupt nichts gebacken und schlafen eher ein bei ihren Gebeten und bei ihren Bibellesen, sondern weil sie überhaupt nicht wollen. Und dann ist das auch so eine äußerliche Beschneidung, die man macht. So, und dann ist es für Gott, als ob man nicht da gesessen hat, wenn man nicht mit ihm zusammen war. Für Gott ist es wichtiger, dass das Herz da sitzt und sich freut und genießt. So. Von daher schlafe ich lieber mal eine Stunde länger, aber bin dafür viel fitter mit meinem Gott. So, okay, lesen wir mal weiter. Das soll aber nicht heißen, dass die das jetzt machen, dass die was falsch machen. So, wenn dein Herz da richtig ist, finde ich das, dann bist du viel frommer als ich und ich bewundere dich. So, okay, na dann. Vers 13. Denn nicht durch Gesetz wurde Abraham oder seine Nachkommenschaft die Verheißung zuteil, dass er die Welt erben sein sollte, sondern durch Glaubensgerechtigkeit. Wenn nämlich die vom Gesetz erben sind, so ist der Glaube zunichte gemacht und die Verheißung ist aufgehoben. Ich sehe das immer wieder an meinem Leben und an Leben anderer, so dass, wie schnell es passiert, dass man in seinen Werken einfach rumrudert und einfach nur noch macht und macht. Manchmal weiß ich gar nicht so, warum ich da gerade so eifrig bin, diese Dinge zu tun, die mit Gott zu tun haben. So, weil wenn ich drüber nachdenke, habe ich meistens noch nie mal das Gefühl, dass ich es mache, um Gott zu gefallen oder den Menschen zu gefallen oder mir zu gefallen, sondern einfach nur, weil ich das fertig haben will und machen will. So, weißt du, aber vielleicht ist es durch irgendwelche Gründe, die ich jetzt noch nicht verstehe und wo ich jetzt noch keinen Einblick habe, ist es ja wirklich so, dass es im Endeffekt halt daraus hinaufläuft, dass ich Ehre haben möchte von Gott oder Menschen. So, keine Ahnung. Aber es gibt auch Dinge in meinem Leben, wo ich weiß, dass ich die mache, um Gott zu gefallen oder Menschen zu gefallen. So, und weißt du, wenn du das tust, dann wirst du auch nichts erben. So, wenn du das tust, dann wirst du auch keinen Lohn empfangen. So, wenn du das tust, dann bist du eigentlich ziemlich dämlich. So, weil wenn du Dinge tust, um es einfach gemacht zu haben, so, dann verspielst du eigentlich die beste Zeit deines Lebens. So. Weißt du, dann ist dein Glaube für die Zeit zunichte. So, weil alles, was Jesus dir gesagt hat, alles, wofür der Glaube eigentlich da ist, so dass du in Jesus ruhen sollst und er dir dann Aufträge gibt und du sie dann mit ihm machst, so durch ihn, so all das ist in dem Moment nicht vorhanden, während du deine Dinge tust, so den ganzen Tag eigentlich so nach deinem Lieben einfach zupackst, zu jedem Ja sagst und nicht nachdenkst, so, was eigentlich jetzt wichtig wäre. So. Und die Verheißungen sind in dem Moment halt auch aufgehoben. So, weil all das, was Gott dir versprochen hat, du in dem Moment einfach außer Acht lässt. So, nimm dir Zeit mit Gott und tu die Dinge durch ihn zur richtigen Zeit, so wenn es dran ist. So, halt dich an deinem Glauben fest, so dass Jesus deine Gerechtigkeit ist, dass Jesus derjenige ist, der für dich alles getan hat. Halte dich daran fest, dass durch ihn du auch alles tun wirst. So, halte dich daran fest, dass es ihm reicht, dass du bei ihm bist. So, und du stehst im Glauben in der Zeit. Du lebst in deinem Glauben. Du glaubst dein Glaube und du lebst dein Glauben. So, und du lebst in der Verheißung, die Jesus dir gegeben hat. So, wenn du mit Jesus zusammen bist, Jesus wiederholt sich oft, immer wieder. Der Geist redet immer wieder das Gleiche zu mir, seit ich mit ihm gehe. Viel Neues, aber wiederholen muss er sich bei mir oft. Weil ich es immer wieder verpasse oder noch nicht richtig verstanden habe oder ja, einfach vergesse. Jesus hat uns so viel verheißen. Nicht nur für die Welt hier, sondern auch für das, was kommt. So, ruh dich aus in Jesus und da wird dich dein Herz einfach nur glücklich machen und wartend auf ihn. So, weil er dir erklären kann und sagen kann, was es überhaupt bedeutet, dass Jesus bald kommt. so, weil du dann mehr und mehr sehen kannst, so, was es überhaupt heißt, Jesus kommt bald wieder. So, dann freust du dich, auf eine Prophetiekonferenz zu gehen, weil du auch was mit verbinden kannst. So, dann, weißt du, Jesus hat uns verheißen, dass wir bei ihm sein werden. Jesus hat uns verheißen, dass da, wo er jetzt ist, so, dass er uns da was baut, was wunderschön sein wird, was Freiheit bedeutet, so, wo die Gnade und die Liebe lebt und beständig steht, so. So, das wird ein Ort, wo, egal was wir da tun werden, wo wir es einfach mit Freude tun werden und mit Sinn, so, und erfüllt sein werden, so, und halt dich an die Verheißung fest, so, und halt dich an das fest, woran Jesus gesagt hat, was Jesus gesagt hat, und glaub das, so. Ich habe letztens mit Christen geredet, die keine Christen waren, aber sich so nennen, so, und die meinten so, dass die Bibel nicht wahr ist. So, hätten sie verschiedene Beweise für, die alle nur Müll waren, so, aber die Bibel stimmt nicht, so, weil die widerspricht sich zu oft und ja, was weiß ich denn, so, kommt aus verschiedenen Zeitepochen und da wurde einiges verändert und klar, so haben sie wahrscheinlich vom Leben gehört, so, ich wüsste es nicht, aber das ist einfach nicht wahr. So, das, was Gott zu dir sagt, das nimm einfach an, egal ob du es verstehst, egal ob es dir passt und zu dir passt, so, nimm es an und so, und geh den Weg. Von daher, liest deine Bibel, sag ich mal wieder, liest die Bibel und bet jeden Tag. Nee, liest die Bibel, so, damit du überhaupt weißt, was du glauben sollst. Damit du überhaupt abschätzen kannst, was wichtig ist. Ich kenne viele, die sagen, ich habe die Bibel schon mehrmals gelesen. Das reicht. Ich kenne die Geschichten alle, ich fange an zu lesen und dann, ah ja, das ist die Geschichte, die endet so. Ah, Gott wollte mir jetzt das und das sagen. So, ich kenne das auch bei mir, dass es ab und zu so kommt. So nicht, ja, so ein Gedankenfluss und dann packe ich die Bibel zusammen und dann, ja schön. Ich brauche jetzt mehr Vertrauen in dem und dem oder was weiß ich denn. So, was sind dann, das ist so schade, so, weil ich weiß nicht, wie oft ich die Bibel schon gelesen habe. So, aber ich lese eine Stelle und denke so, ah, die Geschichte, ja, die kenne ich. So, die habe ich schon ein paar Mal gelesen. Naja, und dann muss ich es halt lesen, weil ich da gerade drüber predige oder sonst was mache. So, und auf einmal so entdecke ich voll neue Sachen, die ich nie gelesen habe. Die aber mein ganzes Bild, die wieder so ein Baustein sind, die einfach ganz viel zusammenfügen, was ich schon mal gehört habe oder was Gott mir schon gezeigt hat. So, und auf einmal macht es so Klick. So eine ganz kleine Sache, die gar nicht so wichtig scheint, so, aber für das, wo Gott mich vorbereitet hat, ist das dieser eine Punkt, der gefehlt hat, damit ich es komplett verstehe und einsehen kann. So, von daher, lies die Bibel. So, und ich, da wird was dabei sein, was für dich ist. So, es stehen echt viele Blümchen auf dem Feld, auf der Wiese. So, und beim Essen gibt es auch ab und zu nicht nur Gras, sondern ein paar leckere Butterblumen. So, oder ein paar Gänseblümchen. Oder was weiß ich denn. So, und genieß diese Blümchen, die du auf der Wiese findest. So, und du stößt immer wieder in der Bibel auf diese wunderbaren Blümchen. So, die ganz klein schmecken am besten. So, genieß es einfach, so den Salat, den Gott dir macht. So, und hau rein. Okay, lesen wir weiter. Vers 15. Denn das Gesetz, das bewirkt Zorn. Aber wo kein Gesetz ist, da ist auch keine Übertretung. Darum ist es aus Glauben, dass es nach Gnade gehe, damit die Verheißung der ganzen Nachkommenschaft sicher sei. Nicht allein der vom Gesetz, sondern auch der vom Glauben Abrahams. Unser aller Vater ist also der. Das heißt, auch ich, obwohl ich kein Jude bin, so darf ich mich dazu zählen. Wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt. So, vor dem Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und das Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre. Ich meine, hab ein bisschen überlegt, das Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre, und das für ein Quatsch. Und dann habe ich nochmal drüber nachgedacht, naja, und dann ist es eigentlich total logisch. So wie, es war nichts da und auf einmal macht Gott die Erde und die Sterne. Er ruft und bumm, ist es da. So, also, dann machen wir weiter. Und dann Vers 18, der gegen Hoffnung auf Hoffnung hin geglaubt hat, damit er ein Vater vieler Nationen werde, nach dem, was gesagt ist. Also, Hoffnung. Hoffnung meint nicht irgendwie Vertrauen, sondern Hoffnung ist was ganz anderes. Vertrauen ist ja, wenn man das, was man glaubt, auch lebt. So, wenn es Realität ist für einen, ne? Wenn es einfach da ist. So ein Vertrauen ist ein gelebter Glaube. So ein Glaube ist was, was man einfach für sich beschlossen hat, ne? So ein Vertrauen ist keins von beiden. Hoffnung ist keins von beiden, weil Hoffnung ist einfach was, was in einem menschlichen Herzen ist. So. Es ist einfach was, entsteht durch den Glauben, durch das Vertrauen, das man hat. So eine Hoffnung ist einfach so ein, ja, Gott hat mir eine Verheißung gegeben zum Beispiel. Er hat gesagt, so ich werde dich hier durch die schwere Zeit tragen. Ich glaube das auch. Und sagen, ja Gott, das wirst du machen. Hast du mir gesagt, das wirst du tun. So, aber ich hab's nicht in dem Moment, weil ich kann's nicht sehen. So, es ist was, was Gott mir zwar gesagt hat, was passiert, aber ich stecke in der schweren Zeit und es ist äußerlich überhaupt keine Veränderung da. Es ist immer noch genauso schwer. So, aber Gott hat mir auch Hoffnung gegeben. Und das ist auch ein Teil von der Liebe. So, ne? Und diese Hoffnung, das ist das, woran ich mich klammern kann. So, das ist daraus, dass wie so ein kleiner Samenkorn, aus dem Glaube und Vertrauen wird. So diese Hoffnung, das ist das, in dem Moment gibt Gott uns Hoffnung. So, und sagt, indem er sagt, so, ich werde dich da durchtragen. Ich bin Schritt für Schritt bei dir. Ich habe schon eine Lösung. So, weißt du, und diese kleine Hoffnung, die du da hast und bekommst jeden Tag von Gott, so wenn du sie brauchst, so halte ich daran fest. Abraham war, glaube ich, gar nicht mal so alt, als er die Verheißung von Gott bekommen hat, so ein, naja, du, aus dir werden da viele Nationen kommen, ne? Oder, nee, dein Volk wird so gesandt am Meer und was weiß ich denn. So, und dann war er 100 Jahre und es ist noch nichts passiert, hatte kein Kind. Und Sarah, seine Frau, die war auch schon, ich glaube, 98 oder so, so ein, auch schon, zwar hübsch, aber verschrumpelt halt, so ein, und ihre Gebärmutter war schon ein bisschen eingerostet, ne? So ein, und ich meine, in dem Moment, also hier steht, Abraham hatte Glaube, so ein, aber was ihn glauben gelassen hat, waren halt von Hoffnung zu Hoffnung hin. So ein, und das ist halt das, ich weiß nicht, wie es sein muss, wenn man 100 Jahre alt ist und denkt so, naja, jetzt soll noch Kinder kommen, so wie Sand am Meer. So, und dann guckst du deine Frau so an und denkst so, vielleicht kriege ich ja eine junge Frau. So, und guckst du dich so an und denkst so, also noch ein, zwei Monate und dann geht da auch nicht mehr. So, und dann, nee, Gott hat gesagt, das muss irgendwie klappen. Also irgendwie wird Gott das machen. Okay. Und dann kommt der nächste Tag, du bist wieder am Zweifeln. Ach, alles tut weh. Oh, Mensch, ich habe das Gefühl, ich stinke überall nach Verwesung. So. Weißt du, und dann kommt auch wieder der Gedanke, ach nee, Gott hatte mir das versprochen. Ja, ja, das geht schon. So, und dann geht's wieder ein paar Stunden. So, halte ich fest an dem, was Gott verheißen hat. Weil wenn du wie oben in Vers 15, wenn das passiert ist, so dass die Verheißungen aufgehoben sind, ne, und der Glaube zunichte gemacht ist, so, das bedeutet, dir ist es total egal, was Gott gesagt hat, weil du dich einfach nicht dran erinnerst. So, und du hast es irgendwann verlassen und dann lebst du wieder so, als ob Gott es dir nicht gesagt hat. So, von daher, erinnere dich dran, was Gott dir gesagt hat und halte dich da echt fest dran. Ein Freund von mir hatte ein Herz für eine Frau entdeckt, also ein Herz für diese Frau entdeckt, so, und wir haben zusammen gebetet. So, er kam zu mir und hat mir das erklärt und so weiter, so, und hat aber keinen Schritt gewagt zu ihr irgendwie hin, so, weißt du, du, ich mag dich und so. Und dann haben wir zusammen gebetet und das Coole war, nach ein, zwei Monaten was für ihn bestimmt eine qualvolle Zeit war, so, und auch für mich, weil wir viel gebetet haben dafür, oder ich dann auch alleine, so, dann kam zu mir und hat gesagt, hey, ich habe durch Gottes Wort, ich habe jetzt eine Verheißung bekommen, so, und zwar der Vers, so, sie ist, wie ein verschlossener Garten, der zu seiner Zeit geöffnet wird. So ungefähr, was für sich dann. Ne? Steht irgendwo, hört sich an wie Hohelied oder Klagelied. Nee. Keine Ahnung, jetzt wo das steht so. Aber weißt du, es war was, wo er sich sicher war, das kommt von Gott. So. Und ein, zwei Monate vergingen und es wurde immer schwerer und schwerer, weil sein Herz hat immer mehr für sie geblüht. So, und er wollte auch von Gott wissen, ist es meine Frau oder nicht? So, ist es die Frau, mit der ich mein Leben verbringen soll, weil ansonsten will ich das nicht. So, ich will von Gott einfach ein Ja hören. Und damals war er ein verschlossener Garten und das hieß dann, nö, jetzt werde ich das ihr nicht erzählen, dass ich sie mag. So. Und er hat gewartet und das war echt schwer für ihn. So, aber dieser Garten wird aufgetan. So, und dann war er irgendwann so verzweifelt und so. Und dann habe ich mich daran erinnert, was Gott ihm gegeben hat als Wort. Und habe ihm diesen Vers wieder gesagt. Hey, denk dran, verschlossener Garten, bla, wird aufgemacht. So, und er hat auf einmal wieder Hoffnung. So, weil er hat gemerkt, so Mann, ich habe das total vergessen, was Gott mir damals gesagt hat. So, und da hatte ich nichts mehr, woran ich mich festhalten konnte. So, da war ich nur noch mit meinen Gefühlen beschäftigt, mit mir. So, aber ich habe was bekommen von Gott. Und das stimmt. Und ich halte mich daran fest. Und dann ging das Gebet auch wieder tiefer im Glauben. So, und heute sind sie verlobt und bald verheiratet und haben bestimmt ein paar brasilianische Kinder. Hi Tobi. So, okay, lesen wir mal weiter. Vers 18. Der gegen Hoffnung auf Hoffnung hin geglaubt hat, damit er ein Vater vieler Nationen werde, nach dem, was gesagt ist. So soll dein Nachkommenschaft sein. Und nicht schwach im Glauben sah er seinen eigenen, schon erstorbenen Leib an, da er fast 100 Jahre alt war, und den Absterben des Mutterleibes der Sarah. Also, wie schon vorhin gesagt, Abraham mit 100 Jahren fängt langsam an, sich und seine Frau zu beobachten. Und das Wort Absterben erklärt ja eigentlich alles. So, Vers 21. Und er war der vollen Gewissheit, dass er, was er verheißen habe, auch zu tun vermöge. Darum ist es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Es ist aber nicht allein seinetwegen geschrieben, dass es ihm zugerechnet worden ist, sondern auch unseres wegen. Es steht in der Bibel drin. Denn es zugerechnet werden soll, die wir an den glauben, der Jesus, unseren Herrn, aus den Toten auferweckt hat, der unsere Übertretungen wegen dahingegeben. So, also, sondern auch unsere wegen, denen es zugerechnet werden soll, die wir an den glauben, der Jesus, unseren Herrn, aus den Toten auferweckt hat, der unsere Übertretung wegen dahingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. So, und jetzt kommt die Osterpredigt. So, auch vorher noch so eine Zusammenfassung für das alles jetzt hier. Was denn? Wir haben genauso den Weg bekommen, so wie wir gerecht vor Gott stehen können. So, und ich glaube, wir alle wissen auch so, wie dieser Weg heißt und wie dieser Weg aussieht. So, wie wir den zu gehen haben. So, und das ist ja nicht mal das Neue. So, eigentlich gibt es da gar nichts Neues dran. So, aber es lass nicht zu, dass du das in deinem Alltag weglässt und verdrängst und nur zu Ostern rausholst. So. Oder zu Weihnachten. Oder zum Gottesdienst, was weiß ich. So. Lass nicht zu, dass du das Schönste, was dir jemals geschenkt wurde, in der Ecke stellst, in Besenkammer. In deinem Innersten. So. Und nur rauskramst, um es vielleicht ab und zu mal abzustauben, falls Besuch kommt. So. Also wir haben wir sind dem Mann gleich, der immer auf Reisen war sein Leben lang, besessen davon, diese eine Perle zu finden, die es keine andere gibt. So ein, der sein ganzes Vermögen dafür ausgegeben hat, um das zu finden, und er hat es nie gefunden. So ein, in jedem Juwelier, so oft er auch tauchen war, so ein, bei den größten Königshäusern, wo er auch war, so, es war alles nur eine Perle, so in seinen Augen. Aber irgendwann da, macht er seine Augen auf und auf einmal liegt da diese Perle vor ihm, die schöner als alles glänzt, die reiner scheint und größer als alles, was sie jemals zuvor gesehen hat. Da liegt ein Objekt, wo er das sieht und sofort in seinem Herzen denkt, ich habe gefunden. Jetzt hört meine Suche auf, das ist es. So, und dann nimmt sie an sich und lässt sie nicht mehr los. So, der wird seine Perle nicht im Schrank stecken. Oder irgendwo vermühlen. Ich wüsste doch, wo es liegt, auf meinem Schreibtisch. Wo ganz viel andere Schrott liegt, so dass man die Perle nicht mehr sieht. So, der wird die schönste Stelle in seinem Haus suchen. So, wo er sie, egal wo er steht, jeden Tag bewundern kann und schön sehen kann. Der wird sie dahin stellen, so, wo das schönste Licht reinfällt. So, wo sich die Perle noch am besten präsentiert. So ein Plus, nichts wegnehmen von dem Drumherum, sondern alles so hinstellen, zur Perle hingerichtet. So, und dann heißt es halt Möbel umschieben und ein anderes Regal dran. So, aber Hauptsache die Perle sieht man. Weil das ist das Kostbarste, das ich besitze, das, wofür sich zu leben lohnt. Unsere Perle ist Jesus Christus. Und als ich ihn gefunden habe, da war dieses Gefühl, auf einmal weg, ewig auf der Suche zu sein nach irgendwas, ein Verlangen zu haben und nicht zu wissen, was, sein Leben lang einen Sinn zu suchen und nicht zu wissen, wo und was er sein könnte, also wie er aussehen könnte. Und dann treffe ich meinen Jesus. Und er steht auf einmal da, als ob er schon immer da war. Und in dem Moment weiß ich einfach, ich bin angekommen. An der Stelle habe ich mein Haus gebaut. An der Stelle habe ich gesagt, hier bin ich zu Hause. Hier möchte ich sein, und zwar für immer. Hier möchte ich meine Familie gründen. Hier möchte ich sterben. Hier möchte ich auch wieder auferstehen. Ich bin zu Hause. Meine Eltern waren nicht so schlecht zu mir, aber trotzdem, seit ich klein war, seit ich denken kann, habe ich mich nirgendwo zu Hause gefühlt. Und bei Jesus kann ich das. Und das ist auch nichts Schlimmes zu sagen. Weil ich einfach weiß, jeder, der Jesus in seinem, Jesus einfach vor Jesus stand, der weiß, wovon ich rede. So. Weißt du, die Seele ist nicht dafür geschaffen, nur für Menschen da zu sein. Sondern die Seele, der Mensch, ist dazu erschaffen worden, für den Gott da zu sein. Und jeder, der Gott wieder trifft, nach dieser ewig langen Sehnsucht, nach diesem ewig langen Ausgeschlossensein vom Eben, von Gemeinschaft mit Gott, so, die Seele schreit einfach nur, ich bin zu Hause, ich bin wieder da, wo ich hingehöre. Dafür bin ich gemacht, hier soll ich sein und hier will ich auch sein. Jetzt macht alles wieder Sinn und alles ist erfüllt. So, nimm deine Perle raus aus dem Schrank, wenn sie da liegt. So, und fang wieder an zu staunen über die Schönheit. So, entdecke wieder jede einzelne Pore. So, versuch wieder Jesus zu sehen, so mit ihm zu sein. Denn der liebt dich genauso wie an dem ersten Tag. So, und er hat so viele kostbare Sachen. In Vers 25 ist meine Osterpredigt. Jesus wurde übergeben von unseren, übergeben wegen den Übertretungen, ne, dahingegeben. Also sprich, Jesus gestorben, so ein, damit ich endlich wieder zu Hause sein kann. Und Jesus ist 3 Tage im Totenreich gewesen, hat dort gepredigt. Keine Ahnung, ob er gepredigt hat, weil sich da vielleicht die Seelen noch entscheiden können. Vielleicht hat er da gepredigt, um zu sagen, haha, ich habe den Tod besiegt. Vielleicht hat er aus einem ganz anderen Grund dort gepredigt, ist mir eigentlich wurscht. So, jedenfalls hat er dort gepredigt und war für mich im Totenreich 3 Tage. So, und nach 3 Tagen ist das Wichtigste von all dem passiert. Jesus ist auferstanden, der letzte Teil. Und unsere Rechtfertigung wegen auferweckt worden. Jesus ist aufgestanden und lebt. Das ist wichtiger als Jesus am Kreuz. Wenn es ein Symbol geben würde dafür, dass Jesus lebt, dann würde ich mir lieber das an die Wand nageln, als dieses Kreuz, wo gestorben ist. Ich meine, ich weiß, was man damit verbindet und das ist auch toll so. Und ich liebe auch Kreuze und so weiter. So, das hat nichts damit zu tun. Aber viel lieber wäre mir noch ein Zeichen, dass Jesus lebt. So. Weil Jesus hängt nicht am Kreuz. So, Jesus ist auferstanden. So, und sitzt jetzt zur Rechten des Vaters und sieht auf uns. So, und was denn? Und dadurch, dass er lebt, haben wir unseren Beistand, der jede Zeit für uns da ist. Haben wir diese Unterschrift auf Papier. So, haben wir denjenigen, der uns da oben empfängt und sagt, das ist meiner. Haben wir denjenigen, der sich vor uns stellt jetzt und zum Vater sagt, da siehst du, du siehst nun mich. Und ich bin gerecht. So, dass Jesus lebt, ist das Besondere. So, und dass Jesus auferweckt worden ist als Erster, ist das Besondere. So, und dass wir mit ihm auferweckt worden sind, das ist noch viel krasser. So, von daher, nimm dein Herz zu deiner Perle und freu dich dran. So, erinnere dich dran. Ich bin kein Freund von diesen Feiertagen und so wenig wie ich Freund bin von Kindertaufe. Aber so, wenn dein Herz bei der Perle ist und sie für dich auch kostbar ist, so, dann wirst du jeden Tag Ostern feiern im Herzen. Und dich einfach jeden Tag freuen an dem, was er gemacht hat. Und du wirst nicht vergessen. Und du wirst so eine Feiertage auch nicht brauchen, die dich daran erinnern sollen, was Jesus gemacht hat. Dass er für dich da ist und du was Neues in ihm hast. Also, bei der Heilige Geist singt dir das den ganzen Tag vor. Also, von daher, pack deine Gebete in die Musik rein und preis einfach Gott dafür, dass er mit dir deinen Weg geht. Also, und dass dein Weg auch bei ihm endet. Jesus, ich danke dir so sehr. Ich danke dir so sehr, dass du mit uns gehst. Und dass du rumstehst und uns denkst. Dass du gestorben bist, damit wir zu Hause sein dürfen. Dass wir bei dir sein dürfen. Ich danke dir, dass du für uns baust. Das bedeutet mir so viel. Und es tut mir leid, wenn ich dich oft nicht so schätze. Nur an mich denke. Du hast viel mehr verdient als das hier. Ich danke dir, dass du alles zeigst, was du hast.
We worship the Lamb of Glory.